Wir sind von Neu-Delhi mit Motorrädern tief ins Herz des Himalaya-Gebirges hinein. Auf diesen hohen, hohen Passstraßen, wo der Sauerstoffgehalt irgendwann so dünn wurde, dass also der Motor fast nicht mehr die Serpentinen geschafft hat. Jeden Tag umgeben zu sein von 6, 7, 8.000ern. Jeder Lagerplatz, jeden Abend war spektakulärer als irgendwas, was ich in meinem ganzen Camper- und Reiseleben zuvor irgendwo gesehen und erlebt habe. Das war natürlich eine Erfahrungstiefe, die ist unschlagbar. Dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, dass ich irgendwann als Selbstständiger von der Podcasterei und vom Schreiben leben können würde, das ist mir echt schwer gefallen. Und was mir dazu verholfen hat, es eben doch zu tun, sind, glaube ich, tatsächlich all diese Gespräche, die mir gezeigt haben, wenn du zu lange da bleibst, wo es wirklich gemütlich ist, dann passiert halt aber schlussendlich auch nicht allzu viel. All das, was ich in meinem Leben gemacht, erreicht, gesehen, gefühlt habe, das mich wirklich bereichert hat, das waren alles Dinge, die haben Überwindung gekostet, muss ich ehrlich zugeben.
Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Er spricht mit den größten Persönlichkeiten aus dem Reisebereich, wie dem Bergsteiger Reinhold Messner, Christine Thürmer, der Königin des Wanderns und zu Lebzeiten auch mit dem Abenteurer und Aktivisten Rüdiger Nehberg. Und er kommt bei all diesen Reportagen nicht so sehr ins Schwitzen wie heute hier bei mir im Reisereporter-Podcast. Erik Lorenz ist bei mir und wagt sich mal auf die für ihn ungewohnte andere Seite des Mikrofons, denn normalerweise stellt er die Fragen. Erik ist Reisejournalist, Podcaster und Autor. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Weltwach-Podcast, wo er mit Reisenden und Forschenden über ihre Abenteuer und ihre Erkenntnisse spricht. Erik kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt mittlerweile aber mit seinem Mann in den USA und ja, so viel mehr weiß man über ihn eigentlich auch gar nicht. Deshalb ist es höchste Zeit, auch ihn mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ich drehe den Spieß heute mal um und frage Erik, wie er mit den Augen eines Reisejournalisten auf unsere Welt schaut. Woher kommt Eriks Neugierde, die Welt als Journalist und als Fragensteller zu entdecken? Was lernt er in den vielen Gesprächen mit seinen Gästen im Weltwach-Podcast? Wie reist Erik eigentlich am liebsten? Und welche seiner vielen Reisen haben ihn am meisten geprägt? Erik Lorenz nimmt uns in dieser Folge mit in seinen Arbeitsalltag als Reisejournalist und auf einige für ihn ganz besondere Reisen. Wir fahren mit ihm auf dem Motorrad durchs Himalaya-Gebirge. Wir tauchen in die Unterwasserwelt der Fidschis ab und kämpfen uns gemeinsam durch den Dschungel von Costa Rica. Ihr merkt schon, es ist eine ganze Menge los in dieser Folge. Deshalb starten wir mal direkt. Das ist Wie reist du? Mit dem Reisejournalisten Erik Lorenz. Schön, dass du da bist, lieber Erik.
Hallo Julia, freut mich sehr. Schön, dass es klappt.
Wo erwische ich dich denn gerade?
In meiner kleinen Kammer, relativ luftleer und ohne Fenster, ohne Blick nach draußen, im 22. Stock in Manhattan in New York.
Ohne Ausblick aber.
Ja, wenn ich jetzt hier diese Kammer verlassen würde, dann natürlich schon. Wir haben einen sehr schönen Ausblick sogar, deswegen sind wir auch hierher gezogen. Aber leider kannst du dir vorstellen, in New York, da ist immer viel los, da ist ordentlich Lärm. Mhm. Und das hier ist die Kammer, in der ich selbst auch meine eigenen Podcasts aufzeichne. Das ist einfach der einzige Ort in der Wohnung, wo Ruhe herrscht und wo wir einen halbwegs guten Ton hinkriegen. Deswegen nehme ich das gerne in Kauf, aber wundere dich nicht, wenn mir irgendwann hier der Sauerstoff ausgeht und ich irgendwann nur noch hechelst. Vor mich hin brabbel, dann weißt du, woran es liegt.
Okay, alles klar. Dann machen wir eine kurze Pause. Du hast gerade schon angesprochen, dein eigener Podcast, die meisten verbinden dich wahrscheinlich mit der ganzen Marke Weltwach, wahrscheinlich am meisten mit dem Podcast Weltwach. Du hostest mittlerweile aber ja auch andere Podcasts, deine Stimme ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Du, was fällt mir ein, veranstaltest Live-Events rund ums Reisen, Festivals, du schreibst Bücher. Ich frage mich, Kernfrage, wie reist du? Hast du überhaupt Zeit zu reisen, neben all den vielen Projekten?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja und nein. Also mein Leben spielt sich tatsächlich zwischen diesen beiden Extremen ab. Es gibt schon viele Reisephasen, aber natürlich auch sehr, sehr viel Zeit, um all das so zu bewerkstelligen, was du gerade aufgeführt hast. Sehr, sehr viel Zeit, die ich wie viele andere auch einfach ganz rigoros am Schreibtisch verbringe und auch nicht gerade in kurzen Phasen. Das heißt also, dieses von außen betrachtet vielleicht wahnsinnig aufregende Reiseleben besteht am Ende einfach auch durch sehr, sehr viel Bürotätigkeit, die mir aber auch sehr viel Spaß macht. Und da ich nun ähnlich wie du ja auch selbstständig bin, habe ich aber eben auch die Möglichkeit, viele meiner Arbeiten auch aus der Ferne zu verrichten. Das geht schon. Ja. Und da es ja nun unter anderem im Falle von Weltwach auch ein Reisepodcast ist, lässt sich das Reisen natürlich auch immer wunderbar mit der Arbeit verbinden. Das heißt, wir kooperieren mit Destinationen, wir sind selbst immer wieder unterwegs, um nicht nur in Interviews und Gesprächen Reisen zu zelebrieren und zu beleuchten von anderen Menschen, Wissenschaftlern, Autorinnen, Filmemacherinnen und Filmemachern und so weiter, sondern ich bin auch selbst immer wieder unterwegs für die Show. Das heißt, das Reisen kommt nicht zu kurz. Und selbst wenn ich mal einige Monate nicht reisen kann, bin ich auch happy, denn auch am Schreibtisch beschäftige ich mich dann eben mit den Reisen anderer. Und dieses Reisen im Kopf macht mir ehrlich gesagt fast genauso viel Spaß.
Wenn der Sauerstoff ausreicht.
Ja, der Schreibtisch ist zum Glück nicht hier in der Kammer, von daher ist das in den meisten Fällen gesichert, ja.
Okay, du bist also viel unterwegs. Du bist ja auch auf unterschiedlichste Arten und Weisen unterwegs. Da wollen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Vorher möchten wir dich aber ein bisschen besser kennenlernen. Du sitzt ja meistens auf meiner Seite und stellst die Fragen.
Richtig.
Deswegen wollen wir dich erstmal ein bisschen einordnen. Wir spielen das beliebteste Kennenlernspiel, vielleicht auch eines der liebsten Reise-Kennenlernspiele, weil man sehr schnell sehr tiefgehende Antworten erwartet.
Oh, oh.
Would you rather? Würdest du eher? Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten und du darfst entscheiden. Es geht los mit der Frage, würdest du lieber nie wieder einen Podcast hören oder nie wieder einen Podcast selber machen?
Die Antwort sollte vielleicht leicht fallen, tut sie aber nicht. Meine erste Tendenz
das
war
ist
tatsächlich,
Sinn der Sache.
Soll ich wirklich nur mit einem Wort antworten oder soll ich kurz
meine
Gedanken
erläutern?
Nein, du
darfst auch gerne ausführlicher
antworten. Okay. Ich mache es auch nicht zu ausführlich, aber mein spontaner erster Gedanke war, ich würde schon gerne vor allem weiter auch Podcasts hören, da Podcasts wirklich ein wichtiger Teil meines Alltags sind und ich wahnsinnig viele Formate genieße. Mein zweiter Gedanke war dann aber die Erkenntnis, klar, ich könnte schon darauf schlimmstenfalls verzichten, irgendwann auch nicht mehr selbst Podcasts zu machen. Gleichzeitig wird mir bewusst, was für ein wichtiger Teil dieser Arbeit mittlerweile auch von mir und von meinem Leben, von meinem Selbstverständnis geworden ist, diese Möglichkeit, immer wieder neue spannende Menschen zu treffen, zu interviewen, diese Türen aufzustoßen und eine gewisse, naja, Verantwortung ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber eben das Gefühl zu haben, dass es auch der Hörerschaft mitunter ganz gut gefällt und auch was bedeutet. Mhm. Also am Ende bleibt dann die Frage, wenn ich das nicht mache, was denn dann? Und da fällt mir eigentlich nichts Besseres ein. Nichts, was mir noch mehr Freude bereiten würde. Dementsprechend
wir
würde
schaffen
ich so,
nur Frage 1. Oh.
So, also ich glaube, die Antwort ist klar geworden. Ich würde dann wohl doch darauf verzichten, schweren Herzens andere Podcasts zu hören.
Würdest du lieber? Vielleicht
ach,
ist es jetzt
stressig,
ein bisschen klarer.
Ja, jetzt
oder?
Das ist richtig ich reiß mich
bei uns
zusammen. Ja.
Würdest du lieber nie wieder nach Deutschland zurückkehren oder nie wieder in die USA?
Dann nie wieder in die USA.
Warum?
Weil ich keine starke Sehnsucht habe, momentan zumindest in Deutschland wieder zu leben, weil das Leben hier einfach viel aufregender, vielfältiger, größer, auch anspruchsvoller, aber einfach intensiver ist momentan. Aber am Ende ich doch gern die Chance hätte, wenn ich es möchte, in die Heimat, die ursprüngliche Heimat zurückzukehren, wo meine ältesten Freunde leben, wo meine Familie ist. Und diesen Anker möchte ich nicht aufgeben, auch wenn ich mich momentan hier in den USA auch sehr, sehr wohl fühle.
Würdest du eher unvorbereitet in ein Interview gehen oder unvorbereitet in eine Reise?
Beides ist okay, aber wenn es darum geht, gänzlich unvorbereitet, also
das ist das Meaning. Meaning von unvorbereitet.
ich mag, dass du mich hier nicht so einfach davon schlüpfen lässt. Also die vorläufige Antwort wäre beides. Ich habe beides auch schon gemacht. Aber wenn es jetzt nur eins sein darf, dann würde ich wahrscheinlich doch eher mich unvorbereitet auf eine Reise begeben. Ach, das ist mir jetzt aber schwer gefallen.
Also bei dieser Fernsehsendung 1, 2 oder 3, da hättest du kläglich versagt.
Ja,
du wärst die ganze Zeit vor diesen Türen rumgelaufen.
Deswegen stelle ich ja normalerweise auch lieber die Fragen. Da musst du jetzt durch.
Okay, also du
ich will es dir auch nicht so einfach machen.
Du, ich versuche dich kennenzulernen, dich zu verstehen. Du bist eher ein bisschen sicherheitsbedürftiger, obwohl deine Biografie gar nicht so, ich meine, du hast mit 18 dein erstes Buch geschrieben, du bist ausgewandert, du hast dich mit deinem Hobby, mit dem Reisen selbstständig gemacht, wovon viele träumen.
Ja.
Und trotzdem schwankst also, du bei dem Thema, ne? Du
bist eher sicherheitsbedürftig. Aber vor allem deshalb, ehrlich gesagt, in dem Fall, weil ich mit beidem ganz gut zurechtkommen würde. Also sowohl unvorbereitet auf eine Reise zu gehen, als auch unvorbereitet in Interviews. Habe aber, da hast du recht, die Tendenz, da ich mich ja nun faktisch nicht entscheiden muss, mich eben doch relativ gut vorzubereiten auf beides.
Mhm.
Deswegen habe ich gezögert. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr im November eine wunderbare Reise gemacht auf die Fidschi-Inseln mit unseren zwei besten Freunden aus Los Angeles. Da habe ich die Planung komplett aus der Hand gegeben, wusste eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Das hat dann einer unserer Kumpels gemacht aus L.A. Da habe ich mich auch wahnsinnig wohl mitgefühlt, einfach mal mitzureisen und mich überraschen zu lassen. Da gab es dann auch so einige echte Überraschungen, aber das ist eine andere Geschichte. Dementsprechend, das war auch super. Aber du hast schon recht, also dieses, naja, Sicherheitsdenken, dieses Planungsbedürfnis, das ist mir schon auch nicht fremd, muss ich ehrlich zugeben.
Wo kommt das her?
Tatsächlich, ich glaube, dadurch bedingt, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte niemanden in meiner unmittelbaren Familie, der oder die Unternehmer war, Unternehmerin, die jetzt irgendwie ihr eigenes Ding ganz kreativ gemacht haben, sondern ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist Kindergärtnerin, mein Vater Polizist, super spannende, solide Jobs, aber ich bin schon in diesem, naja, ich bin behütet aufgewachsen in Berlin, Hohenschönhausen im Plattenbau. Also da war jetzt nicht viel mit dem unbekannten Abenteuer und der Ferne und der Unsicherheit. Und dieser Weg hin, sowohl auch etwas aufregende Reisen zu unternehmen, aber auch bis hin dann zum Auswandern und auch zur Selbstständigkeit, das waren alles sehr, sehr große Schritte für mich, die mir echt schwer gefallen sind und die ich, glaube ich, zumindest dann auch die Selbstständigkeit am Ende nur vollzogen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon im Weltwach-Podcast so regelmäßig mit Persönlichkeiten gesprochen habe, die eben auch keinen 9-to-5-Job haben, sondern die eben mir immer wieder vor Augen geführt haben, jeder soll sein Leben leben, wie er möchte, klar, aber für diese Menschen ist eben das aufreibende, das anspruchsvolle Leben gleichzeitig auch das aufregende Leben, das, was eben die farbenfrohe Vielfalt dann reinbringt. Und deswegen habe ich mich anhand dieser vielen Beispiele, die mir da auch immer wieder geboten werden, und natürlich ist es dann auch nicht immer leicht und so weiter, das will ich gar nicht rosarot einfärben, aber das hat mir dazu verholfen, von diesem Risikodenken oder diesem risikoaversiven Denken dann Stück für Stück loszulassen.
Du bist aber ja auch schon deutlich vorher gereist, bevor du den Weltwach-Podcast hattest und diese Gespräche, die sich so inspiriert haben und dir auch Mut gegeben haben, wie du es gerade beschreibst. Woher kommt dieser Drang in die Ferne, wenn du es gar nicht so vorgelebt bekommen hast?
Ich mag übrigens, wie ich durch meine lavierenden Antworten dich jetzt auch dazu verleitet habe, von deinen Fragen abzulassen.
Du glaubst, die anderen kommen nicht mehr. Aha.
Wie kommt es?
Interviewer gegen Interviewer hier.
genau. Die Battle of the Beasts oder Bands. Ich will uns gar nicht als Beast bezeichnen. Naja, wie auch immer, ich rede mich um Kopf und Kragen. Also, woher kommt das? Ich glaube tatsächlich durch meine, es klingt wie ein Widerspruch, durch meine im Kindesalter und Jugendalter intensiv praktizierte Stubenhockerei und Leserei. Ich habe einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr gern gelesen und habe mich sowohl was Literatur anbetrifft, als auch dann bei Filmen und so weiter immer von diesen ganzen klassischen Abenteuergeschichten wahnsinnig angesprochen gefühlt. Also Jack London und Jules Verne und dann auch irgendwelche Expeditionsberichte, aber auch irgendwelche Abenteuerfilme. Das war für mich das Spannendste, das Tollste überhaupt. Das war das, was ich nachgespielt habe mit meinen Freunden.
Ja.
Das hat mich beflügelt. Und irgendwann, gleichzeitig übrigens auch mein Vater, sehr naturverbunden, mit dem war ich schon dann auch immer campen und wandern. Also der hat mich schon in diese ganze Welt der Naturbegeisterung hineingeführt, dann auch im eigenen Erleben. Aber dann irgendwann zu erkennen, mit dem Abitur so in etwa, dass dieses Aufbrechen in die Ferne, und das war es damals für mich, das Unbekannte, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie Europa verlassen, dass das in irgendeiner Art und Weise auch mir zugänglich sein könnte. Das war eine wahnsinnig aufregende Erkenntnis, deswegen gab es da eigentlich gar keine Alternative dazu, als das dann selbst auch in Anspruch, in Angriff zu nehmen, aber natürlich Schritt für Schritt. Also ich habe wie ganz viele als allererstes danach im Abitur dieses typische Work and Travel in Australien gemacht, wo heute alle abwinken und mit den Augen rollen. Na ja, klar, du also auch. Für mich war das damals ein Riesending. Also ich hatte vorher mich nie darum gekümmert, weiß ich nicht, wie schließe ich eine Versicherung ab, Autokauf, selbst Verantwortung zu übernehmen, bis hin dazu die eigene Wäsche zu waschen. Also es war für mich ein Riesenschritt, so weit weg von daheim zu sein und von den Menschen, die mir etwas bedeuten und denen ich etwas bedeute. Und dementsprechend, naja, habe ich mich dann da so Stück für Stück angenähert.
Stück für Stück, wie Erik sagt, hat er sich angenähert an das Leben, das er heute als Journalist und Podcaster im Reisebereich führt. Und doch war es ein gutes Stück bis dahin. Nach seinem Work-and-Travel-Abenteuer in Australien ist Erik fürs Studium in die Niederlande, nach Hongkong und nach Großbritannien gegangen und hat auch danach, neben der Arbeit, nie aufgehört zu reisen. Es ging nach Südostasien, nach China, Indien, Jordanien, auf die Philippinen, in den Iran und. Oft sind aus diesen Reisen Bücher entstanden, Reiseführer, aber auch klassische Geschichten, die die Länder und Regionen aus Eriks Sicht beschreiben. Ja, und dann hat er die Marke Weltwach erschaffen und mit ihr den Weltwach-Podcast, mittlerweile einer der erfolgreichsten Reisepodcasts im deutschsprachigen Raum. Über den und vor allem über seine Arbeit dafür möchten wir natürlich auch noch was erfahren in dieser Folge. Also schnell zurück ins Gespräch mit Erik. Korrigier mich, Erik, wenn das nicht so ist, wie ich das wahrnehme. Da war zuerst der Autor, Erik Lorenz, der seine eigenen Reisen, seine eigenen Erfahrungen oft selbst in Worte gefasst hat. Du bist durch Länder gereist, hast versucht, sie zu verstehen, sie aus deiner Sicht zu beschreiben, zu erklären. Heute werden die Bücher immer seltener, aber die Podcast-Folgen dafür immer regelmäßiger. Wann wurde denn aus dem Autor Erik Lorenz der Podcaster Erik Lorenz, der eher über die Erfahrung von anderen spricht?
Ja, die Übergangsphase hat so einige Jahre gedauert, würde ich sagen. Den Weltwach-Podcast gibt's ja jetzt schon seit rund 7 Jahren, glaube ich, also doch schon seit einiger Zeit. Und ursprünglich ist die Idee für diesen Weltwach-Podcast ja auch infolge meiner Schreiberei entstanden. Das heißt, dieses unterwegs sein und beim unterwegs sein, durchs und fürs unterwegs sein, eben angeregt zu sein, den Blick zu schärfen, ein Land besser zu verstehen, auch besser, naja, aufbereiten zu können, interessante Menschen zu finden, Interviews zu führen, aber natürlich sich auch vorzubereiten. Auch das bedeutet natürlich ein Buchprojekt, wenn man irgendeine Länderreportage macht, dass natürlich man auch die Literatur wählt, dass man auch im Nachhinein, im Anschluss an die Reise sich nochmal ganz anders mit diesem Thema auseinandersetzt.
Ja.
All das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also mir ging es bei diesen Reisebüchern verschiedener Genres nie darum, mir dadurch jetzt mein Leben zu finanzieren oder auch nur die Reisen finanzieren zu wollen, sondern ich fand es so wunderbar, die Möglichkeit zu haben, das Reiseerlebnis zu erweitern, zu verlängern. Die Vorbereitung, die Nachbereitung, wie gesagt, die Begegnung, die dadurch ja auch man eigentlich schon fast provozieren muss. Also man kann nicht faul am Hotelpool irgendwie eine Woche rumliegen, dann passiert eben nichts. Man braucht Begegnungen, braucht Stories, man braucht Einblicke. Und irgendwann kam mir eben die Idee, dadurch, dass ich nun auch nicht Vollzeit Reisejournalist sein kann und möchte, auch gar nicht den Druck haben möchte, davon jetzt irgendwie leben zu wollen, dass es ja wunderbar wäre, einige Vorteile dieses Reisens und Schreibens, dieser Kombination, einfach auch im übrigen Alltag zu verankern. Also einen Türöffner zu haben, ähnlich spannende Menschen zu treffen und dann eben in dem Fall über ihre Erfahrung zu sprechen. Und so ist relativ schnell dann diese Idee für den Podcast entstanden. Damals gab es noch keinen Reisepodcast im deutschsprachigen Raum, der mir so richtig gut gefallen hat. Es gab so ein, zwei andere Shows, die waren auch gut, die hatten einfach nur eine andere Schwerpunktsetzung, war ein bisschen servicelastiger, da ging es dann eher um Tipps und Tricks, wie reist man gut, wie packt man den Rucksack, wo findet man die Flüge, was auch immer. Und ich hatte eher Interesse an, naja, so National Geographic-artigen Geschichten, also Menschen zu finden vor Ort beim Reisen selbst, aber dann eben jetzt gerne dann auch aus der Ferne, die eine ganz besondere Expertise haben und auch ganz besondere Einsichten erlangt haben. Und mit diesem Vorwand, da ich nun auch selber zu dem Zeitpunkt schon sehr emsiger Podcast-Hörer war, habe ich also dieses Format Weltwach ins Leben gerufen, einfach ganz selbstbezogen aus dem Wunsch heraus, eben diese Türen zu öffnen zu diesen Menschen und einen guten Grund zu haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Und das lief so ein paar Jahre dann parallel. Das heißt, ich habe dann auch noch weiter Bücher geschrieben. Aber als ich dann das große Glück hatte, dass Weltwach auch ganz gut lief und auch immer mehr Arbeit gemacht hat, war es dann einfach eine Zeitfrage, ehrlich gesagt. Ich habe den Podcast viele Jahre auch parallel zum Job fortgesetzt. Das heißt, morgens, abends, am Wochenende, im Urlaub. Und dann musste irgendwas dran glauben. Ich habe dann noch 2 Bücher gemacht, Best-of-Bücher zum Weltwach-Podcast. Mhm. Das heißt also versucht, diese beiden Welten des Schreibens und Podcastens zusammenzuführen. Das war auch nochmal ganz toll. Aber mittlerweile ist es jetzt doch schon wieder ein paar Jahre her, seit ich das letzte Buchprojekt geschrieben habe. Einfach, weil ich so viel zu tun habe mit den Podcasts und damit auch einfach so viel Spaß habe.
Ja. Du hast es gerade schon beschrieben. Gab es so einen Moment, wo dir klar geworden ist, dass das, was du machst, was du da neu anbietest, funktioniert, dass das gut ankommt? Oder war es so ein schleichender Prozess?
Ja, genau. Also aus der Erinnerung heraus könnte ich da jetzt gar nicht den einen Moment festlegen. Okay. Es gab auch nie irgendwie einen viralen Durchbruch oder irgendeinen super smarten Kniff, den ich da irgendwo vorgenommen habe und dann ließ, sondern das war wirklich der lange Atem über Jahre hinweg, jede Woche mindestens eine Folge und dann ganz genau, wie du sagst, ein schleichender Prozess, Mund-zu-Mund-Propaganda, ist die Show insoweit größer geworden, dass dann irgendwann nochmal der erste Werbepartner um die Ecke kam. Ja. Werbung ist jetzt natürlich für die Hörerinnen und Hörer nicht das Lieblingsthema, aber unausweichlich, wenn es darum geht, dann irgendwann so eine Show auch zu finanzieren und die viele Arbeit, die da reinfließt. Und irgendwann, über Jahre hinweg, war es tatsächlich so, dass ich mit dem Podcast, habe ich dann plötzlich festgestellt, mehr Geld verdient habe als mit meinem eigentlichen Job, den ich von früh bis spät unter der Woche umgesetzt habe. Und auch da hatte ich noch lange das Gefühl, also ich habe dann auch so dieses deutsche Sicherheitsdenken gehabt, obwohl ich ja gerne und viel reise und auch viel unterwegs bin und so, trotzdem immer das Gefühl, ja, das ist jetzt gerade mal so eine Glücksphase, das ist wahrscheinlich in einem Monat dann auch jetzt wieder vorbei oder spätestens nächstes Jahr, da kann ich mich nicht drauf verlassen, das ist ja kein echter Job. Und bis ich den Mut dann mal gefasst hatte oder auch das Zutrauen, dass es vielleicht jetzt doch auch ein bisschen längerfristig gut laufen könnte und wenn nicht mehr, dann kommt eben was Neues, das hat eine Weile gedauert, aber es war ein langsamer Prozess.
Ja, spannend, dass du das auch nochmal so betonst, den langen Atem. Heutzutage sind ja viele auch nicht professionelle Menschen im Podcast-Bereich aktiv oder auch im Social-Media-Bereich, in den Medien, in unseren gelernten Berufen aktiv und machen diese Erfahrung ja hautnah mit, dass es eben ganz häufig nicht den einen viralen Aspekt in der Sache gibt und von heute auf morgen, sondern dass es auf den langen Atem ankommt, was Journalisten schon sehr lange wissen.
Richtig, richtig. Ja, fragen mich natürlich auch viele Leute, die auch gerne jetzt irgendwie einen Podcast starten möchten. Ja, wie hast du das gemacht? Und ich mache das jetzt schon seit 5 Folgen und habe immer noch nur 80 Hörerinnen und Hörer pro Folge oder so und sind dann ganz traurig. Ich sag dann, also natürlich ist es ehrlicherweise, seit ich gestartet habe, auch nicht leichter geworden. Mittlerweile ist der Markt einfach noch viel durchsättigter. Aber wenn man jetzt nicht ganz viel Glück hat oder berühmt ist oder ein Riesennetzwerk direkt im Hintergrund hat, dann ist der einzige Weg meines Erachtens Geduld und viel Fleiß und Arbeit. Ja. Und du weißt das ja auch, ein Podcast macht viel Arbeit, in der Postproduktion schon allein, aber natürlich auch in der Vorbereitung, wenn man da Wert drauf legt. Und aus meiner Sicht kann man das nur durchhalten, wenn man so ein Projekt nicht angeht mit dem Ziel, jetzt nach 10 Folgen damit unendlich viel Geld zu verdienen, sondern da muss, also klingt abgedroschen, aber da muss wirklich der Weg schon Spaß machen. Und das ist bei mir nach wie vor so, deswegen mache ich es ja auch nach über, ich weiß gar nicht, 350 Folgen oder so noch immer. Also selbst wenn ich damit keinen Euro verdienen würde, diese Türen, genau wie ich es vorhin gesagt habe, die mir dieses Projekt aufgestoßen hat, die Freundschaften, die Bekanntschaften, das professionelle Netzwerk zu wirklich spannenden Menschen, zu Verlagen, zu Medienschaffenden, das hat mich so beflügelt in jeder Hinsicht meines Lebens, beruflich und privat, dass auch ohne 1 Euro Umsatz das ein Riesengewinn für mich ist, dieses Projekt machen zu dürfen. Und ich glaube, also wer sich danach umschaut, vielleicht was Ähnliches zu starten, ob es nur ein Podcast ist oder was anderes, da kommt es wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr stark darauf an, sich was zu suchen, dass auch über den monetären Aspekt hinaus eben diese Vorteile oder dieses beflügelnde Element hat.
Absolut. Jetzt fahren wir ja alle gerne in den Urlaub und wir erkunden total gerne neue Länder und Kulturen und wir haben alle mittlerweile unser Handy dabei und wir machen größtenteils auch sehr, sehr guten Content auf sehr, sehr hohem Niveau und möchten damit ja so gerne auch nebenbei Geld verdienen. Klingt total beneidenswert, dieser Beruf, den du da machst. Jetzt habt ihr klassische Interviewfolgen, du hast es gerade schon beschrieben. Ihr habt aber auch Folgen, wo du mit vor Ort bist. Die sind dann nicht so leicht mal eben produziert, wie wir beide das gerade machen, hier per Videocall. Du in Amerika, ich in Deutschland. Das geht ganz problemlos. Du läufst durch den Dschungel, du spazierst durchs Watt in Deutschland, du bist auf Safari mit dabei. Wie viel Arbeit steckt in so einer Podcast-Folge, von der wir als Hörer gar nichts mitbekommen?
In den einfachsten Fällen, wenn das Thema relativ klar abgegrenzt ist, zum Beispiel ein neues Buch, ja, dann würde ich mal sagen, vielleicht 2 Tage Vorbereitungszeit. Es kann aber auch weitaus umfangreicher sein. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Gespräch in Vorbereitung mit dem ehemaligen Direktor der NASA. Mhm. Und da gibt es also so viel zu besprechen und zu erdenken und zu durchleuchten. Das kann man natürlich alles gar nicht schaffen, aber da einen roten Faden zu finden, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, sich auch in eine Situation zu bringen, wo wir dann auch spontan reagieren können, je nachdem, wie sich so ein Gespräch auch entwickelt. Da habe ich mir insgesamt bestimmt eine ganze Woche Zeit für genommen. Also da wirklich durch alles durchzuleuchten, was er mehr oder weniger jemals gesagt oder geschrieben hat. Also dann geht es manchmal auch ein bisschen weiter darüber hinaus. Und dann haben wir natürlich, genau wie du es auch angedeutet hast, diese Reportagefolgen. Und das sind dann in der Vorbereitung aufwendigere Reportagen, weil es da natürlich darum geht, einen Ort schon mal ähnlich eigentlich wie ein Buch, also Schwerpunkte festzulegen, Persönlichkeiten zu finden, Themen zu bestimmen, eine Reiseroute zu planen und dann vor Ort ganz viele Gespräche zu führen, die dann nicht in der Gänze in der Folge erscheinen, sondern eben wie in der Dokumentation auch im TV, in Auszügen, die dann verwoben werden, nachträglich mit einem Skript, das geschrieben wird, einer Moderation, die im Studio aufgenommen wird, ganz vielen O-Tönen, Geräuschen, die wir vor Ort aufgezeichnet haben, Bäche, Wind, irgendwelche Natursounds, Tiere idealerweise noch, dann kommt noch ein bisschen Musik dazu. Und das ist in der Postproduktion schon echt hammerhart, muss ich zugeben. Also während ein normales Interviewgespräch, so einen halben bis einen Tag dauert, das nachzubereiten, sitzen wir an diesen Reportagefolgen, also mindestens mal eine volle Woche. Wow. Nur in der Postproduktion, oft sogar länger, ja. Also was du sagst von wegen, es klingt alles so wunderbar beneidenswert und gemütlich. Ich will mich auch nicht beschweren, ich bin noch sehr happy mit der Arbeit, aber es ist eben nicht damit getan, ähnlich wie jetzt mit dem Smartphone mal an einer schönen Straße oder Gasse entlang zu laufen, was zu fotografieren, zu veröffentlichen und dann davon zu leben. So ist es ja ehrlicherweise auch bei den sogenannten Influencerinnen und Influencern seltenst. Ja. Auch da steckt ja hinter den Kulissen eine ganz andere Menge und Intensität an Arbeit. Aber bei uns ist es eben auch so. Ich bin da nicht eben mal so vor Ort und halt mal kurz hier und da mein Mikro hin, sondern eine der Herausforderungen ist natürlich, es soll dann eine Stunde Folge entstehen, aber oftmals habe ich dann irgendwie 20, 30 Stunden Material, weil du weißt ja eben auch vorher nicht, was da passiert und ob die Person jetzt spannend ist und was wunderbar Erhellendes sagt oder nicht. Und ja. Wenn ich jetzt 100 Fotos mitbringe, dann sind die schnell durchgesiebt in meinem Fall. Aber 20, 30 Stunden Material kann man eben nur durchsieben, wenn man sie dann auch hört und idealerweise auch mehrfach hört, wo sich dann eben irgendwann was rauskristallisiert.
Ja.
Und dadurch, dauert es eben eine Weile. Aber es ist auch ein schöner Prozess, der immer noch Spaß macht.
Ja. Welche Gespräche die haben nachhaltig was mit dir gemacht? Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 360 und ein paar zerquetschte, hast du gerade schon gesagt. Das sind viele, viele Gespräche, viele, viele Menschen, viele Geschichten. Hast du trotzdem welche, die du ad hoc nennen könntest, die dir für immer im Kopf bleiben, die was mit dir gemacht haben?
Ja, ein Gespräch, das mir tatsächlich sehr viel bedeutet, ist jenes mit Rüdiger Neberg. Ist in unserer Generation vielleicht gar nicht mehr so bekannt.
Ja, das stimmt.
War aber mal in aller Munde in den, 60ern, 70ern, 80ern. Er war Sir Weivel, ist vor einigen Jahren leider gestorben. Eine absolut beeindruckende Persönlichkeit. Er war ein großer Abenteurer, einer der deutschen Vorreiter in diesem ganzen Bereich Survival und Adventure überhaupt, hat jahrelang im Dschungel gelebt, 3-mal den Atlantik überquert, auf wildeste Art und Weise, allein und ohne Unterstützung, hat in Afrika ganz viele sehr, sehr anspruchsvolle und auch höchst gefährliche Expeditionen durchgeführt. Man fühlt sich, als würde man Karl May zuhören, nur in diesem Fall basierend auf wahren Begebenheiten. Er ist ein toller Geschichtenerzähler gewesen, das voller Herz und voller Witz und dann aber dieses tiefmenschliche und auch bewegende, dieses sich verschreiben der richtigen Sache, auch wenn es hochgradig unbequem und anspruchsvoll ist, mit Haut und Haaren. Ja, das war ein tolles Gespräch, werde ich nie vergessen.
Was hast du für dich persönlich daraus genommen? Du redest mit so einem Enthusiasmus über dieses Gespräch und ich denke, du kannst das über fast alle Gespräche genau solche Monologe halten.
Viele, ja. Deswegen ist gefährlich, wenn du mich da fragst.
Ja, was macht das mit dir? Was nimmst du persönlich da für dich mit raus?
Also zum einen erstmal Dankbarkeit, dass ich das Privileg habe, überhaupt mit so einer Person zu sprechen. Das ist für mich nach wie vor nicht selbstverständlich. Das gilt genauso wie für Leute wie Jane Goodall zum Beispiel, die schon zweimal bei uns zu Gast war, eine der weltweit führenden Artenschützerin, Tierschützerin, eine weltweite Ikone. Das ist einfach mir bewusst. Diese Menschen sind stark gefragt. Die könnten auch mit ganz anderen Leuten ihre Zeit verbringen als mit mir. Mhm. Ich spreche natürlich auch nicht mit mir, weil sie mich so sehr mögen, sondern weil sie natürlich sich freuen, dann auch ihre Botschaft natürlich in die Welt zu tragen, in meine Hörerschaft, das ist schon klar. Aber ich bin jedenfalls erstmal demütig und dankbar, dass ich, warum auch immer, nun in dieser Situation bin, da die entsprechenden Fragen stellen zu dürfen. Deswegen ist es dann ja auch eine Frage des Respekts, haben wir schon drüber gesprochen, dass man auch halbwegs gut vorbereitet ist.
Ja.
Ich nehme mir aus so einem Gespräch mit, beeindruckt zu sein, dahingehend, was ein Mensch leisten kann und dass es eine ganz schlechte Ausrede ist zu sagen, ja, aber ich kann ja eh nichts bewegen oder bewirken, wenn wir zum Beispiel unzufrieden sind mit unseren aktuellen politischen Gegebenheiten. Klar, da bin ich auch manchmal geneigt zu resignieren. Ich lebe ja auch in den USA, da sind die Dinge jetzt auch nicht unbedingt gerade angenehmer als bei uns in Deutschland, um es mal gelinde zu sagen. Und gleichzeitig darf es nie ein Grund sein, aufzugeben, hoffnungslos zu werden und dergleichen mehr. Das muss ja nicht immer gleich diese ganz große Nummer sein, wie jetzt bei Rüdiger Neberg oder eben Jane Goodall. Es geht ja auch im Kleineren. Ich nehme mir nicht mit, dass ich nun versuchen muss und möchte der nächste Rüdiger Neberg oder die nächste Jane Goodall zu sein. Aber was ich mir schon mitgenommen habe, dann so aus der Menge und Masse dieser Gespräche, ist einfach diese Erkenntnis, dass ein aufregendes Leben oft auch ein aufreibendes Leben ist. Also dieser Aufruf auch an mich selbst, es mir nicht zu bequem zu machen im Sessel oder auch in der Komfortzone, um jetzt nochmal so einen abgegriffenen Begriff zu bringen. Ich habe dir vorhin schon kurz andeutungsweise erzählt, dass es mir auch gar nicht so leicht gefallen ist, dann dieses Selbstvertrauen zu entwickeln und auch das Zutrauen insgesamt in das Projekt, dass ich irgendwann als Selbstständiger von der Podcasterei und vom Schreiben leben können würde. Mhm. Das ist mir echt schwer gefallen und da gab es immer wieder Weggabelungen in meinem Leben, auch das Auswandern nach Amerika, verschiedenste andere Sachen. Die sind mir schwer gefallen. Ich bin da nicht für gemacht, würde ich mal sagen. Und was mir dazu verholfen hat, es eben doch zu tun, sind, glaube ich, tatsächlich all diese Gespräche, die mir gezeigt haben, wenn du zu lange da bleibst, wo es wirklich gemütlich ist, dann passiert halt aber schlussendlich auch nicht allzu viel. Mhm. Kann gemütlich sein, aber all das, was ich in meinem Leben gemacht, erreicht, gesehen, gefühlt habe, das mich wirklich bereichert hat, das waren alles Dinge, die haben Überwindung gekostet, die haben Mut gekostet, die sind vielleicht zwischendurch dann auch mal ein bisschen ruppig gewesen. Und deswegen, das finde ich so toll dann auch an vielen Gesprächen, die ich führen darf, dass eben diese Erkenntnis sowohl im Kleineren gilt, was Reisen anbetrifft, also ne, das ist ja nun so die Binsenweisheit, auch da raus aus der Komfortzone, mal was Neues ausprobieren, nicht immer nur den TripAdvisor-Tipps folgen, sondern auch mal selber um die nächste Ecke biegen und gucken, was passiert oder eben auch mal im Größeren, vielleicht eine anspruchsvollere Wanderung oder ein kleines Abenteuer wagen, ohne jetzt direkt eine riesige Gefahr auf sich zu nehmen. Auf Reisen bezogen kann man das machen, natürlich aber genauso auch im restlichen Leben. Und das würde ich sagen, ist so auf der, jetzt mal so ganz rasch zusammengefasst, auf der übergeordneten Ebene das, was ich mir aus diesen Gesprächen mitnehme.
Ja, spannendes Beispiel. Ich hatte das gerade beim Überwintern im Wohnmobil so schön, dass ich immer, wenn ich in der App, wo man guckt, wo es Übernachtungsmöglichkeiten gibt, nichts gefunden habe, dachte, man kann hier nirgends übernachten, anstatt einfach mal selber die Augen aufzuhalten. Aha. Wir verlassen uns ja dann doch sehr mittlerweile auf Blogartikel, vorgegebene Routen oder eben Apps, die uns da schon Vorschläge entgegenbringen. Dieses eigene Entdecken.
Ja, richtig.
Jetzt haben wir ganz viel gehört, welche Gäste, welche Abenteuer in deinem Podcast dich nachhaltig beeindruckt haben. Jetzt kommen wir mal zurück zur Frage unseres Podcasts. Wie reist du? Ich glaube, mit der Frage laufe ich bei dir ins Leere, weil es wahrscheinlich einfach viel zu viele Reiseformen gibt, die du ausprobierst, die du machst. Aber wenn du mal auf all deine Reisen zurückguckst, gibt's da so eine Reise, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, weil es eine besonders spektakuläre Reiseform war, vielleicht die verrückteste, die du je gemacht hast, vielleicht die schönste?
Ich antworte zweigeteilt. Fasse
das
mich
sind
aber
wir
kurz.
Gar nicht von dir gewohnt. Das hätte jetzt auch keiner gedacht.
Also zum Schönsten, also dazu, welche Reiseform mir am nächsten ist, nur ganz kurz, also definitiv ganz schlicht und ergreifend das Wandern. Ich habe viele auch längere Trekkingtouren gemacht, auch über mehrere Wochen hinweg. Und Landschaften, Naturräume zu durchschreiten und wirklich mit Haut und Haaren im eigenen Tempo zu erleben, zu durchschreiten, zu erfahren, das ist auf jeden Fall der Favorite. Aber wenn ich jetzt an die Reise zurückdenke und auch an die Reiseform, die mir persönlich als am spektakulärsten, am prägendsten in Erinnerung geblieben ist, wo mir auch im Nachhinein, auch nach etlichen Jahren jetzt immer noch so leicht schwindelig wird, wenn ich dran denke, war tatsächlich eine Tour, die wir in Nordindien unternommen haben, vor vielen Jahren schon im Himalaya. Wir sind von Neu-Delhi mit Motorrädern aus aufgebrochen, tief ins Herz des Himalaya-Gebirges hinein, also schlussendlich bis nach Leh, aber auch auf vielen Umwegen und waren dort, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2 Wochen ungefähr unterwegs, auf den höchsten Passstraßen der Welt, überwiegend Schotterpisten, Schlammpisten, mit Durchfahren von Flüssen, mit wahnsinnig, also aufregenden Passagen, links 1000 Meter runter, senkrechte Wände, schmaler Schlammpfad, wo man dann da irgendwie rüberfährt. Es war wirklich aufregend. Ich bin auch fast in jeden Fluss übrigens reingefallen, den wir durchfahren haben, weil ich es einfach auch nicht konnte. Nachts dann aber, wir hatten, also ich, das Flüsse durchfahren konnte ich nicht besonders gut, aber wenn du schon sagst, ach, wäre auch wichtig zu betonen.
Du hattest einen Führerschein dafür.
Genau, wäre wichtig zu betonen. Ich hatte auch keinen Motorradführerschein, wie auch meine 2 anderen Buddies auch nicht.
Ach, Herr Jemine.
Wir waren auch vorher alle 3 noch nie auf einem Motorrad unterwegs. Also wir haben es tatsächlich geliehen in Neu-Delhi von einem Bekannten und haben dann in Neu-Delhi auch das überhaupt erstmal gelernt. Ich will es auch nicht empfehlen, es nachzumachen. Wir haben es aber damals gemacht. Kann man ja zu stehen jetzt, wie man möchte.
Wie alt warst du?
Vielleicht so 22, würde ich schätzen. Ich will es jetzt nicht nachrechnen extra, aber es war noch zu Studienzeiten, ja, so 22.
War noch so ein Alter, wo man sagt,
wir machen das jetzt. Ich erinnere mich jedenfalls, als wir die Motorräder in Neu-Delhi dort vom Hof geschoben haben. Wir haben es in ausgeschaltetem Zustand geschoben. Ich weiß noch, der Verleiher hat uns sehr verwundert nachgeguckt. Wir kannten ihn, wie gesagt, zu lose. Wir wollten halt nicht, also ich wusste, ich werde das Ding natürlich abwürgen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das überhaupt mit der Kupplung da funktioniert. Also null Plan.
Erstmal weg.
Irgendwie um die Ecke und dann haben wir da versucht, das Ding irgendwie in Gang zu kriegen. Und dann ging's los. Tief hinein in die Berge. Übernachtet haben wir in Zelten. Also wir hatten auch ordentlich Gepäck dabei. Haben dann dort oben auf den Pässen in den Hochtälern unser Zelt aufgeschlagen. Meins war immer nass, weil ich, wie gesagt, dann auch immer ins Wasser gefallen bin. Das heißt, nachts dann schön gefrorene Zeltwände, nasser Schlafsack.
Schön.
Also es war mit vielen Widrigkeiten verbunden, aber zum einen die spektakulärsten Landschaften, die man sich natürlich überhaupt noch vorstellen kann. Und dann das Fahrerlebnis auf diesen hohen, hohen Passstraßen, wo der Sauerstoffgehalt irgendwann so dünn wurde, dass also der Motor fast nicht mehr die Serpentinen geschafft hat.
Das alleine ist ja auch fürs eigene Atmen schon eine Herausforderung. Ja, also da müsste ich jetzt nicht auch noch Motorrad fahren.
Das war, naja, das Motorrad hat ja die Hauptarbeit in dem Fall getragen. Das war natürlich noch ein bisschen besser, als wäre ich da jetzt hochgewandert. Aber ja, das war eine einzigartige Erfahrung. Auch diese Dörfer dort oben, diese ganz abgelegenen Klosteranlagen, seit Jahrhunderten unverändert, ohne Strom, ohne fließend Wasser. Wahnsinnig beeindruckend. Und am Ende würde ich behaupten, sagen zu können, konnte ich da noch Motorrad fahren. Also wir haben es dann auch gelernt.
Sehr gut. Ob man das jetzt immer so lernen muss. Man sagt ja beim Führerschein auch, mach ihn in Paris, irgendwie so 6-spuriger Kreisverkehr, dann kannst du überall fahren. So gesehen hat es ja geklappt.
In der Tat. Und ich habe es dann auch nicht wiederholt. Wir waren schon noch versucht, in den Jahren darauf sowas in der Art nochmal zu machen. Aber ich habe mir dann auch ehrlich gesagt selbst gesagt, also wir wollen das Schicksal jetzt auch nicht herausfordern. Ich war dann schon auch ganz happy, auch aufgrund diverser Stürze und so, dass wir da auch alle gut durchgekommen sind, gut und gesund.
Du hast gesagt, das hat dich mit am meisten geprägt. Was würdest du sagen, hast du daraus gelernt? Was hat dich so geprägt?
Naja, geprägt in dem Sinne, dass es eine prägende Erinnerung ist, weil ich nie zuvor oder danach etwas gemacht habe, was mich so an mein eigenes Limit und über meine eigenen bestehenden Fähigkeiten hinausgebracht hat. Also in dem Sinne geprägt im Sinne von Wagnis. Wie gesagt, kann ich sagen, dass man das unbedingt jetzt so gutheißen und so auch machen soll. Mhm. Aber es hat ja nun mal geklappt und dieses gefordert fühlen und gleichzeitig aber auch umgeben zu sein, also quasi den Lohn, die Früchte zu ernten für dieses Wagnis, das man da eingeht, live. Also jeden Tag umgeben zu sein von Landschaften, von Bergen, von 6, 7, 8000ern, von früh bis spät. Da dann nachts auch, wie gesagt, zu campen in dieser Wildnis. Jeder Lagerplatz, jeden Abend war spektakulärer als irgendwas, was ich in meinem ganzen Camper- und Reiseleben zuvor irgendwo gesehen und erlebt habe. Das war natürlich eine Erfahrungstiefe, die ist unschlagbar. Also das, ich bin sehr froh, es gemacht zu haben, dadurch, dass es eben gut gegangen ist. Aber geprägt auch in dem Sinne, ja, also nicht, dass ich es jetzt ständig genauso wieder machen möchte, habe ich ja jetzt auch schon gesagt, sondern das war sozusagen der extreme Ausreißer dessen, was ich mir mal zugetraut und auch erlaubt habe. Und jetzt lasse ich es dann gern auch ein bisschen gesitteter an.
Was bedeutet das? Wenn wir mal zurückgucken auf deine gesitteteren Zeiten, sagt man es so? Ja, ich glaube schon. Das liegt ja nun schon ein bisschen weiter weg. Was war denn so im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten so für dich das größte, ich nenne es jetzt mal Abenteuer, aber vielleicht einfach auch die größte Art zu reisen, die größte Reiseerfahrung, die du gesammelt hast?
Also das letzte wirklich aufregende gesittet ist dann wieder relativ zu betrachten, war tatsächlich Ende 2023 Fidschi, wie schon erwähnt. War unter anderem deswegen sehr aufregend, weil ich gar nicht so richtig wusste, was mich da erwartet, weil ich ihm die Planung unserem Freund überlassen habe. Klar war, natürlich, warum reist man auf die Fidschi-Inseln, um die Natur zu genießen, um nicht zuletzt auch tauchen zu gehen, surfen zu gehen auch in dem Fall. Und das heißt, es war schon klar, es wird ein Tauchurlaub, war auch so. Ich habe da noch mein Advanced Certificate gemacht, mit dem man dann eben noch ein bisschen tiefer tauchen kann, als ich das vorher vermochte, was dann für andere Tauchgänge auch notwendig war, die wir machen wollten. Die ersten Tage waren einfach nur grandios. Also ich habe weder vor Costa Rica noch in Kolumbien noch sonst irgendwo, wo es auch grandios war, ich habe nirgendwo so klares Wasser erlebt und so eine Korallenpracht wie insbesondere vor der Insel Tawuni. Ist ein bisschen abgelegener, dauert ein bisschen länger dorthin zu kommen, aber dort das Rainbow Reef, das ist wirklich, als würdest du dich in Avatar bewegen, also diese Farbenpracht, selbst in 20 Metern Tiefe, die Dichte an Fischen, es war fantastisch, bis dann kommen wir jetzt zu dieser extremen Komponente. Ich fasse es mal zusammen, aber ich wurde dann überrascht von einer Aktivität, die unser Buddy für uns gebucht hatte. Die stand auch, möchte ich zugeben, in der Excel-Datei unserer Planung. Also ich hätte sie einfach mal lesen können, dann hätte ich es gewusst. Aber ich war so happy, einfach mal nichts mit der Planung zu tun zu haben, dass ich bin mit allem zufrieden. Macht, was ihr wollt, ich bin dabei, ich bin happy.
Skydive,
es reimt sich auf Skydive.
Gott, jetzt kommst du mir mit sowas.
Es ist ein High Dive.
High Dive. Oh Gott.
Ich wurde mit einer, wir waren mit Haien tauchen. Das wurde mir dann irgendwann offenbart, dass das auf der Agenda stehen würde. Und klar, beim Tauchen, ich habe auch schon diverse Riffhaie gesehen, auch aus der Nähe, diese 1 bis 2 Meter Tiere, die natürlich wunderschön sind und jetzt auch nicht wahnsinnig beängstigend. Und auch insgesamt muss man ja sagen, ne, Haie, ich will jetzt gar nicht so dieses Horror-Feeling hier aufkommen lassen, wissen wir alle, statistisch gesehen, wirklich ziemlich ungefährliche Tiere für den Menschen. Aber dass ich nun gezielt mich irgendwo hinbegebe unter Wasser, wo dann hoffentlich ganz viele davon sind, das war jetzt mir dann doch nicht so nah als Idee. Also ich habe dann auch gesagt, wie wäre es dann irgendwie tauchen mit Delfinen oder so, also oder Walhaie wenigstens, also irgendwie sowas. Nein, es sollte wohl dann das Tauchen mit Haien sein. Und zwar jetzt auch nicht unbedingt mit Riffhaien, sondern es war dort eine Stelle ausgewählt worden, wo jeweils dann so pro Tauchgang man umgeben ist von 60 bis 80 Bullenhaien. Und Lemon Sharks und auch Tigerhaien.
Na klar.
Und zwar, das wurde mir dann auch Stück für Stück offenbart, auf Nachfrage, ohne Käfig.
Ach so, ja, natürlich.
Also das heißt, man geht dann auf 30 Meter runter und ist dann auch umgeben von diesen Shark-Diving-Guides, die dann da auch irgendwie die Ahnung haben und dafür sorgen, dass nichts passiert. Und ist dann inmitten, also das ist die Stelle, dort sind sie, die Haie, die Bullenhaie und ist dann umgeben von diesen Tieren, die auch bis auf 1-2 Meter rankommen.
Wie können die denn da Sicherheit gewährleisten? Wie soll denn das gehen?
Indem es natürlich verschiedene Verhaltensregeln gibt. Berechtigte Frage, also ich möchte sagen.
Also
erstmal ist die Sicherheit dadurch gegeben, dass Haie, wie die meisten, glaube ich, wissen, einfach nicht auf Menschen stehen. Deswegen gibt es ja auch nur ganz, ganz wenige Haitote pro Jahr dafür, dass eben in aller Welt Menschen...
nicht so drauf verlassen.
Dass Menschen surfen, Menschen sind im Wasser überall. Im Pazifik, selbst vor irgendwie kalifornischen Küsten, gibt es überall weiße Haie. Da passiert ja fast nie was. Also es ist ja an einer Hand abzählbar aufs Jahr, weil dann eben Surfer vielleicht dann doch mal für eine Robbe oder so versehentlich gehalten werden. Also per se ist die Gefahr schon mal nicht so groß, aber das sind natürlich Statistiken. Das hilft mir jetzt mit meinem emotionalen Flattern relativ wenig, wenn ich mich da in diesem Fall recht trüben Tiefen begeben soll. Aber es gibt natürlich verschiedene Verhaltensweisen. Also ganz wichtig, wenn man dann einmal unten dort kniet, genau, stillhalten. Nicht irgendwie, wenn man eine GoPro dabei hat, schön den Arm ausstrecken, um dann irgendwie nochmal was Schönes im Kasten zu haben, sondern Gliedmaßen am Körper halten. Nichts Weißes tragen, also keine weißen Handschuhe oder so. Oder wer weiße Haare hat, gerne eine dunkle Badekappe aufsetzen. Denn das könnte eben wie Fisch aussehen, ne? Wenn man von unten taucht, nach oben guckt. Die meisten Bäuche von Fischen, inklusive auch Haien, sehen von unten betrachtet ja eher hell aus und von oben dunkel. Das ist eben die Tarnung, ne? Wenn man von unten hochguckt, wird es eher heller. So, und wenn dann irgendwas Helles da im Wasser zappelt, dann könnte sich so ein Hai schon mal bemüßigt fühlen, da doch mal testweise zuzuschnappen. Und mir ist auch aufgefallen, also bei diesen, ich hatte erwähnt, wir haben vorher diesen Advanced Diving Kurs gemacht. Da wurde vor jedem Tauchgang auch nochmal ein Sicherheitsbriefing gegeben und es wurde immer betont, wir machen das hier seit 20 Jahren, liebe Leute. Befolgt einfach die und die Regeln, dann passiert euch nicht und nichts. Und es ist hier auch in all dieser Zeit noch nie was passiert und wir möchten, dass das so bleibt. Also macht einfach das und das. Diese Rede gab es beim Shark Dive nicht. Also da gab es dann auch diese Regeln, die uns verabreicht wurden, aber auf tolle Statistiken wurde sich da nicht berufen. Im Gegenteil, wir durften dann so einen Vertrag unterschreiben, wo dann drin stand, so sinngemäß, ich bin mir bewusst, wir tauchen mit wilden und hochgradig gefährlichen Tieren. Ich bin mir bewusst, wir werden ihnen sehr nahe kommen, in großer Gefahr für Leib und Leben. Und nevertheless, I insist to do it. Ich bestehe darauf, das jetzt zu machen. Ich lasse mich quasi partout nicht davon abbringen. Naja, also das war der Vertrag, der dort zu unterschreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das war relativ spektakulär. Am Ende ist nichts passiert. Und es war natürlich, also im Sinne von Tiererlebnissen, das Beeindruckendste, was ich hier erlebt habe, diesen 3 bis 4 Meter Bullenhaien so nah zu kommen, aus 1 bis 2 Metern auf dieser lustvoll aufgerissenen Mäuler zu schauen. Das war schon speziell. Das war wirklich, ich hätte es jetzt nicht proaktiv gebucht. Mein Mann Cedric, der war danach direkt so, ja, morgen wieder oder was? Los, let's go. Also mir reicht das dann auch 1-2 Mal so im Sinne von Nervenkitzel. Ich zehre jetzt mein restliches Leben von Erinnerung. Und nächstes Mal, wenn wir wieder mit diesen LA-Freunden unterwegs sind, werde ich mich einschalten und dann ganz, ganz vehement auf Tauchen mit Delfinen oder so votieren.
Wollte ich gerade fragen, gibst du die Reiseplanung noch mal wieder gerne aus der Hand?
Ja, so im Detail gerne schon. Wenn sich da jemand gerne engagieren möchte, bin ich da dankbar für. Aber ein bisschen werde ich dann schon noch mal drüber schauen. Das ist mir auf jeden Fall eine Lehre.
Oh, ich habe hier ich habe hier ein Schädel-Hirn-Trauma gleich vom vielen Kopfschütteln. Unfassbar. Aber ja gut, wenn es sich denn im Endeffekt gelohnt hat und du davon so zerrst, wie du sagst, so positiv, dann möchte ich behaupten, es hat sich gelohnt.
Das waren die Haie, genau. Ansonsten natürlich immer, also immer wenn es in den Dschungel geht, ist für mich ein Riesenerlebnis. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit in Costa Rica unterwegs, dort in einem relativ abgelegenen Nationalpark ganz im Süden, waren dort auch 3 Tage auf einer Dschungelwanderung mit einem einheimischen Guide. Das sind natürlich immer die intensivsten Erfahrungen, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, im Dschungel irgendwo zu übernachten mit jemandem, der echt Ahnung hat und dann diese Geräusche, die Feuchtigkeit, das Klima, du schwitzt, du bist voller Schlamm, du siehst alle möglichen Affen und bis hin zu den Blattschneideameisen. Es gibt einfach so, so viel zu entdecken, zu verstehen, zu lernen und vor allem aber auch zu lernen, wie blind und unbeholfen man eigentlich selbst ist, weil also ehrlich gesagt 95% der Tiere, die ich dort bestaunen durfte, die habe eben natürlich nicht ich entdeckt, sondern der Guide, der in erstaunlicher Art und Weise da einfach im Blätterdach, im absoluten visuellen Chaos irgendwas ausmacht, was ich dann eben beobachten und bestaunen lässt.
Ja, das ist Wahnsinn, ja. Dann lass uns doch noch mal kurz in die Zukunft schauen, wenn wir beim Reisethema bleiben. Wie möchtest du denn gerne noch mal reisen?
Also am ehesten tatsächlich wieder einfach auf 2 Beinen, ganz unkompliziert. Wenn ich in irgendeinem Dschungel, in irgendeiner Wüste, in irgendeinem Gebirge zu Fuß unterwegs sein kann, dann bin ich eigentlich happy. Da braucht es gar nicht so viel für, wobei, das will ich gar nicht sagen, denn es ist ja schon sehr viel, das Privileg zu haben, überhaupt an diese Orte reisen zu können. Aber ich muss jetzt nicht mit einem Riesenteam auf den Kilimanjaro hochwandern oder sonst irgendwas. Ich bin einfach froh, wenn ich irgendwo unterwegs sein kann und mir die Natur, die es dort gibt, anschauen kann.
Hast du da Destinationen im Kopf, wo du sagst, ich möchte in Deutschland unbedingt nochmal da und da reisen oder jetzt an deinem Wohnort in den USA einen bestimmten Teil der Landschaft nochmal zu Fuß sehen oder du hast Wüste mehrfach erwähnt. Hast du da bestimmte Länder im Kopf?
Also ich war 2023 endlich das erste Mal auch in Afrika unterwegs, auf einer Walking-Safari in Tansania. Da waren wir etliche Tage zu Fuß unterwegs.
Ja.
Das war atemberaubend. Also diese Möglichkeit, wir waren dann auch noch mal in der Serengeti, so die typische Deep-Safari, die auch grandios war. Also die Great Migration zu sehen mit diesen Millionen an Zebras und Gnus ist natürlich unendlich beeindruckend.
Ich habe so geweint, als ich das erste Mal wilde Zebras in dieser Masse gesehen habe. Wahnsinn.
Genau. Ich würde da, ist jetzt ein kleiner Exkurs, sorry, aber wer das macht, würde ich wirklich empfehlen. Das war genau richtig, wie wir es gemacht haben, finde ich. Erstmal tatsächlich so eine Walking-Safari zu machen, wo so dieser Blick fürs Detail auch geschult wird. Man ist dann eben zu Fuß unterwegs und sieht natürlich nicht so viel, wie jetzt dort oben in der Serengeti, sondern man freut sich dann wirklich schon, wenn man den ersten Fußabdruck sieht und dann den Kot von irgendeiner Hyäne oder einer Giraffe, erklärt einem der Guide dann natürlich alles, mit dem man dort dann zwangsläufig auch unterwegs ist. Und das ist eine ganz andere Bedeutung, wenn man dann irgendwann den ersten Giraffenhals über eine Akazie hervorblicken sieht und dann das erste Zebra. Und klar, man kommt denen nicht so nah, aber man ist in ihrer Welt unterwegs, wirklich als Besucher. Im Zweifel ist man dort der langsamste, der unbeholfenste oder das unbeholfenste Lebewesen, was dort unterwegs ist. Das ist eine ganz andere Art der Begegnung, eine viel behutsamere, bescheidenere. Und dann sich nochmal so dieses extrem überwältigende Great Migration Ding zu geben in der Serengeti. Danach, das setzt dem Ganzen natürlich nochmal die Krone auf. Also, um die Frage jetzt endlich zu beantworten, Afrika, wo auch immer hin, ist natürlich ein Riesenkontinent, sehr, sehr vielfältig, würde ich unbedingt in den nächsten Jahren gerne nochmal hin zurückkehren. Und ich habe eben sehr viel Zeit schon in Australien verbracht, aber es leider noch nie bis Neuseeland geschafft. Und wir haben dort sehr, sehr gute Freunde. Deswegen wäre das für die nächsten Jahre auch einer der ganz großen Wunschträume.
Warst du in oder auf Tasmanien?
Nein, auch das leider nicht.
Nee. Mini-Neuseeland wird es ja immer gerne genannt. Ich habe Neuseeland gesehen und Tasmanien und das stimmt tatsächlich. Aber ja, unbedingt klare
tolle
Empfehlung, Neuseeland.
Auch auf Tasmanien,
Da kannst du auch gut zu Fuß unterwegs sein, wenn das Wetter mitspielt. Ich habe mal an einem Ort 5-6 Tage gewartet. Wir konnten aber leider nie in das Wandergebiet rein, weil das Wetter zu der Zeit, wo ich unterwegs war im Winter, sehr unbeständig war.
Du lebst ja gerade auch, ich weiß nicht, ob das deine Hörerinnen und Hörer wissen sollen und wissen, aber du lebst ja momentan auch im Van unter anderem. Warst du in Neuseeland auch im Van dann unterwegs?
Oh, da muss ich mein Hirn durchkramen. Wir haben uns ein Auto gekauft und waren mit Auto und Zelt unterwegs, das war ein PKW. Ah, und da haben wir dann super, die Zelte und da fühlte ich mich gerade erinnert, als du sagtest, das nasse Zelt. Also es war immer nass und wir haben es klitschnass morgens eingepackt und sind dann ins Auto und abends wieder klitschnass ausgepackt. Und ich
das
war im Januar
schon aufs Gemüt,
unterwegs.
Oder? Also in so einem klammen Schlafsack zu liegen jede Nacht?
Total. Neuseeland, Dezember, Januar. Ich bin ja wie immer ohne Plan los und wusste, ich dachte immer, egal wo ich hinkomme, da ist es ja warm, weil ich reise da ja hin und ich möchte ja in die Sonne und gehe dann total naiv ran. Und Neuseeland im Winter ist nicht unbedingt sehr camperfreundlich, aber es war ein gutes Warm-up für mein jetziges Leben im Wohnmobil, auf jeden Fall.
Sehr gut, das hat sich sehr gelohnt. Schön,
auf jeden Fall. Erik, wir sind schon am Ende angekommen. Ich danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast in so ganz verschiedene Reisearten, mit auf Safari, mit zu den Haien in die Unterwelt, aber auch mit dem Motorrad im Himalaya-Gebirge, was wir nicht nachmachen möchten, zumindest nicht ohne Führerschein. Danke dir sehr.
Würde ich in der Tat auch empfehlen, richtig, Macht erstmal lieber den Führerschein.
Genau, das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir von dir noch sehr viel lernen können, von deinen Geschichten, aber auch von denen, die du aus deinen Interviewpartnern rauskitzelst.
Ich werde mich bemühen.
Vielen Dank, dass du da
ganz
warst.
Ganz lieben Dank dir. Vielen Dank für deine Zeit und für die Fragen. Mach's gut.
Ja, das war's auch schon wieder. Alle Links rund um Eriks Bücher und seine Podcasts, die findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, diese Folge Wie reist du, dann lasst uns doch gerne auch noch schnell eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal da, über das ihr uns gerade hört. Und folgt uns auch gerne bei Instagram, wenn ihr die nächste Folge von Wie reist du am 15. Juli nicht verpassen wollt. Eine gute Zeit wünsche ich euch bis dahin. Genießt den Sommer und die Sommerferien auf dem Fahrrad, auf dem Sub, zu Fuß, im Wohnmobil oder für welche Reiseform ihr euch auch immer entschieden habt. Macht's gut bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis in 2 Wochen. Tschüss.